Rogate betet, liebe Gemeinde, so steht es also über diesem Sonntag. Und dazu das Evangelium aus der Bergpredigt. Im 6. Kapitel vom 5. Vers ab unterrichtet Jesus seine Jünger. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr sollt beten, sagte Jesus, auch wenn beispielsweise Friedrichus Rex anders sagte. Seine preußischen Grenadiere wurden am Sonntagmorgen zum Gottesdienst abkommandiert. Im Stechschritt ging es Richtung Garnisonskirche. Kurz vor dem Gotteshaus wurde noch der letzte Befehl erteilt. Leise einrücken, wie beim Spähtrupp. Dann stillgestanden, dann Kopf ab, dann leise auf 10 zählen. Dann hinsitzen. Verstanden? Die langen Kerls führten alles befehlsgetreu aus und die alten Damen flüsterten sich zu, wie schön die beten. Friedrichus sagte, beten heißt auf 10 zählen. Beten ist sinnlos. Trotzdem, ihr sollt beten, sagte Jesus, auch wenn beispielsweise Max Hölz anders sagte. Als junger Gefreiter geriet er in ein Artilleriegefecht. Sein Kamerad wurde schwer verletzt und schrie. Wegen dieses Trommelfeuers konnte kein Sanitäter an ihn heran. So presste er seine Hände zusammen und schrie: Gott, mein Vater, schenk ihm einen schnellen Tod. Aber der Junge schrie 30 Minuten weiter, bis seine Stimme erstarb. Und als das Feuer weiter hinausgegangen war, schrieb der Gefreite in sein Tagebuch: Das war mein letztes Gebet. Danach hatte ich keine religiösen Illusionen mehr. Beten ist Zeitverschwendung. Trotzdem, ihr sollt beten, sagte Jesus, auch wenn Bert Brecht anders sagte. In seinem Stück Mutter Courage lässt er ein paar Bauern beten, damit der geplante Überfall der kaiserlichen Truppen auf das schlafende Halle verhindert werde. Vater unser im Himmel, verschone du diese Stadt. Und währenddessen stieg das stumme Mädchen Katrin auf ein Dach und trommelte die Stadt wach. Ihr Gebet brachte die Rettung, sagte Brecht. Das Winseln der Bauern brachte nichts. Gebet ist frommer Betrug. Trotzdem, ihr sollt beten, sagt Jesus, auch wenn alle anders sagen. Oft genug haben wir den Eindruck, dass das Gebet sich einschleift, dass es heruntergerasselt wird, dass es so wie die Zahlen 1 bis 10 hintereinander gehängt, nur heruntergeleiert wird. Beten ist sinnlos. Oft genug haben wir den Eindruck, dass das Gebet sich erübrigt, dass die Gebete nur in die Luft gesprochen sind, dass die Gebetsanliegen nur wie der Gebetszettel, der Wunschzettel für den Knecht Ruprecht vor der Tür liegen bleibt. Beten ist Zeitverschwendung. Oft genug haben wir doch den Eindruck, dass Gebete nur die Überdrucksventile einer kranken Seele sind. Ja, die Notrufe über ein Telefon, das überhaupt gar nicht angeschlossen ist und keine Leitung hat. Beten ist frommer Betrug. Trotzdem, ihr sollt beten. Auch wenn eure Erfahrungen anders sind, ihr sollt beten. Auch wenn eure Meinungen Widerspruch erheben, ihr sollt beten. Liebe Freunde, das ist Dienst. Das ist Dienstanweisung. Das ist Dienstverpflichtung für Christen. Und so wie ein Dienstvorgesetzter mich morgens nicht fragt, ob ich denn heute Lust habe zur Arbeit. Genauso wenig fragt dieser oberste Dienstherr, ob wir morgens oder abends in Stimmung seien für ein Gebetlein. Dienst ist Dienst. Der schlichte Gehorsam gegen einen klaren Befehl Jesu Christi ist nicht das schlechteste Motiv für das Gebet. Liebe Freunde, im Befehl nämlich übernimmt der Befehlende alle Verantwortung für den Befehl. So können wir ihm aufs Wort trauen. So können wir aufs Wort hin glauben. So können wir, um mit Luther zu sprechen, ihm den ganzen Sack der Verheißungen, diesem Gott, vor die Füße werfen. Ihr sollt beten. Aber wann? Wann? Das ist die erste Frage. Die Leute, die hatten eine Antwort. Ohne Zweifel waren sie Beter mit Format. Der rabbinische Satz, Beten ist wichtiger als alle guten Werke, wurde von ihnen hoch und heilig gehalten. Schlag 9 Uhr, mitten im Geschiebe eines orientalischen Bazars oder mitten im Gedränge eines morgenländischen Kamelmarktes, blieben sie wie angewurzelt stehen und murmelten das uralte Schema. Höre Israel, dein Gott ist der einzige Gott. Und das altehrwürdige Shemone Esre, gelobt sei Gott, der deine Buße gnädig annimmt. Schlag 12 Uhr, mitten im Palaver unter dem kühlen Stadttor oder mitten im Essen unter schattigen Palmen, da wiederholten sie es und murmelten vor sich hin. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist der einzige Gott. Und gelobt seist du, Herr, der du unsere Buße gnädig annimmst. Schlag 3 Uhr, mitten in der Siesta oder beim Tee, dasselbe Bild betender Standbilder. Höre Israel, der Herr dein Gott ist der einzige Gott und gelobt seist du, Herr, der du die Buße deines Volkes gnädig annimmst. Das war Beten nach Maß, Beten auf die Minute, Beten auf Glockenschlag. Nun fühle sich keiner hoch erhaben über dieses Gebetstiming, der morgens um 9 Uhr sein Wurstbrot verschlingt, der mittags sein Kantinenessen hinunterbringt und um 15 Uhr sein Coffee Break einlegt und dabei jedes Gebet völlig vergessen hat. Ein Volk, das nur noch Esszeiten und Ausbildungszeiten, Arbeitszeiten und Urlaubszeiten kennt, aber keine Gebetszeiten mehr. Dieses Volk lebt nur noch auf Zeit. Gebetszeiten sind Eckpunkte, Erinnerungspunkte für die Ewigkeit. Nur, und darauf wird hier der Finger gelegt, Gebet ist nicht nur auf Glockenschlag möglich. Gott ist doch kein Arzt, der nur in der Sprechstunde behandelt. Gott ist doch kein Rechtsanwalt, der nur auf dem Gesprächstermin berät. Gott ist doch kein Psychologe, der nur auf Voranmeldung seine Sitzungen abhält. An seiner Tür steht nicht das Schild Sprechstunde nur nach Vereinbarung. Bei ihm heißt es, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Was wäre denn das für ein Vater, der Kontaktzeiten mit seinen Kindern vereinbart, aber in Notzeiten nicht für sie zu sprechen ist? Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer Bethels, der formulierte später das, was er so erlebte, als er einmal als Bub schweißgebadet aufwachte. Stand er auf und schlug sich durch die langen, dunklen, schwarzen Korridore seines Elternhauses hindurch, bis er bei seinem Vater war. Und dann sagte er, Gebet, beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Liebe Freunde, jederzeit. Beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Tag und Nacht ist er wach. Tag für Tag ist er gesprächsbereit. Jahr um Jahr gilt diese Verheißung. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Ihr sollt beten. Aber wo? Das ist die zweite Frage. Wo? Die Leute, die wussten Bescheid. Zu Tisch wurde gebetet. Jesus selbst hat das Brot gebrochen und den Kelch gesegnet. Gesegnete Mahlzeit, sagten sie. Bei uns ist das Gesegnete schon weggefallen. Heute heißt es nur noch Mahlzeit. Passen wir auf, dass uns nicht auch noch die Mahlzeit wegfällt. Zu Tisch, ihr sollt zu Tisch beten. Und dann wurde im Kreis gebetet. Jesus versprach dort seine Gegenwart, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen. In der Schule gibt es Gebetszellen. In manchen Betrieben gibt es Gebetsgruppen. In Gemeinden gibt es Gebetsstunden. In Hauskreisen gibt es Gebetsgemeinschaften. Ihr sollt im Kreis beten. Und dann wurde im Gottesdienst gebetet. Jesus ließ kein Sabbat vorbei, ohne zur Synagoge zu gehen. Das Bitt-, Dank- und Fürbittelied war schon immer vielstimmig. Aber, und das meinten sie auch noch darüber hinaus zu wissen, es wird auch auf der Straße gebetet. Der Glockenschlag ließ sie zu Gebetsdenkmälern erstarren. Wie Ölgötzen standen sie mitten im Verkehr, Statuen der Frömmigkeit. Für die einen war das gute Beterei, für die anderen war das dumme Narretei und für Jesus war dies Heuchelei, sprich Schauspielerei. Schauspieler haben ihre Rollen gut gelernt. Schauspieler setzen sich in Szene. Schauspieler spielen für andere und meinen sich selbst. Liebe Freunde, immer dann, wenn wir uns beim Gebet produzieren wollen, immer dann, wenn wir mit dem Gebet etwas demonstrieren wollen, immer dann, wenn mit dem Gebet unter Handauflegung wir evangelisieren wollen, dann sind wir Staatsschauspieler in einem frommen Theater, das als Schmierentheater bald pleite machen wird. Deshalb weist Jesus auf das Kämmerlein, Tamayon. Bei Elisa war es ein Dachjuche ganz oben, so eine Art Pilgerstüblein für den Gottesmann. Bei Tabitha war es eine Kammer im oberen Stock, so irgendeine Pilgerruhe für müde Seelen. Und bei Jesus war die Speisekammer gemeint, der einzig abschließbare Raum in einer Lehmhütte. Dort hing die Wurst von der Decke und stand die Mausfalle in der Ecke. Dort konnte man sich für eine Viertelstunde zurückziehen, um ganz mit sich und seinem Gott alleine zu sein. Dort klatschte kein Publikum Beifall. Nicht einmal ein Kippfenster spiegelte sein eigenes Gesicht. Dort war man mit seinem Gott ganz allein. Und solch einen Platz brauchen wir, wenn das Gebet Gebet bleiben soll. Kapellen, in denen eine Kerze brennt, sind schön. Kirchen, durch die eine Orgel braust, sind gewaltig. Kathedralen, bei denen das Licht durch die Rosetten bricht, die sind schon imponierend. Aber für das Gebet braucht es sie alle nicht. Zwischen Mehl und Eiern, zwischen Herd und Spüle, zwischen Briefe und Akten, dort kann man und soll man in Verbindung mit diesem Herrn bleiben. Von David Livingston, der heute am 30. April seinen 116. Geburtstag hätte feiern können, von diesem englischen Missionar, Abenteurer und Wissenschaftler von Format, las ich, dass er auf seinen afrikanischen Expeditionen mitten im Busch jeden Abend ein kleines Zelt aufstellen ließ. Als er eines Morgens nicht rechtzeitig aufstand, weckten ihn seine farbigen Träger und schlugen die Zeltplane zurück. Sie schauten hinein und blieben stehen. Was sahen sie? Neben dem einfachen Lager David Livingston, kniend, die Hände über der geöffneten Bibel gefaltet, tot. Betend war er in seinem Kämmerlein in die Ewigkeit abgerufen worden. Wo ist Ihr Zelt? Wo ist Ihre Ecke? Wo ist Ihr Zimmer? Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Ihr sollt beten. Aber wie? Das ist die dritte Frage. Die Leute meinten, eine Antwort zu haben. Die Götter schlafen, deshalb müssen sie geweckt werden. Im Gebet werden sie aus dem Schlaf gerüttelt. Oder die Götter wollen nicht, deshalb müssen sie umgestimmt werden. Im Gebet werden sie weich geklopft. Oder die Götter haben sich eingeschlossen, deshalb müssen sie herausgebracht werden. Im Gebet werden sie herausgetrommelt an die Tür. Deo fatigare, hat Seneca gesagt. Götter ermüden, Götter auf die Pelle rücken, bis sie es satt haben. Und Jesus sagt, Gott schläft nicht. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott will, er will, dass allen Menschen geholfen werde. Er hat den Himmel aufgetan, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Wir haben einen offenen Zugang zum Throne Gottes und immer Audienz. Doch, liebe Freunde, dorthin können wir kommen. Dorthin können wir gehen. Zum Schöpfer des Kosmos, zum Herrn der Welt, zum Richter der Menschen können wir Vater sagen, seit Jesus diesen Vaterbegriff gefüllt hat. Das erste Wort, das wir von Jesus kennen, ist, soll ich nicht in dem sein, was meines Vaters Haus ist? Und sein letztes Wort, das wir kennen, hieß, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dazwischen liegt sein Reden und Wirken, sein Sterben und Auferstehung, seine Rettung und seine Erlösung. So gefüllt können wir diesen Vaterbegriff aufnehmen und zu ihm gehen und Vater sagen. Dazu braucht es doch gar nicht viel Worte. Das Blabbern der Heiden ist ein abschreckendes Beispiel. Als die beiden schwäbischen Schrifttheologen Oetinger und Bengel einmal auf Reisen unterwegs waren und gemeinsam in einem Gasthaus übernachteten, da trat vor dem Schlafengehen der alte Bengel noch einmal vor das offene Fenster, zog die Schlafmütze herunter, faltete die Hände und sagte, lieber Vater, zwischen uns bleibt's beim Alten. Amen. Dann legte er sich ins Bett und schlief zum Verwundern von Oetinger ganz schnell ein. Er wusste, dass Gott eh alles weiß. Und das dürfen wir auch wissen. Meine Angst vor morgen, mit all den unerledigten Aufgaben, euer Vater weiß es. Eure Schmerzen wegen einer unheimlichen Krankheit, euer Vater weiß es. Eure Nöte zu Hause, daheim, euer Vater weiß es. Eure Tränen über den Verlust eines lieben Menschen, euer Vater weiß es. Das, was Sie mir und keinem sagen wollen, euer Vater weiß es. Deshalb müssen wir gar nicht viel Worte machen und können es kurz machen und können immer wieder alles Bedrängende und Notvolle in dieses Gebet hineinpacken, das er uns als Maßstab und Richtschnur gegeben hat. Vater unser im Himmel, Dir gehört meine Gegenwart, meine Vergangenheit und Zukunft. Dein Name werde geheiligt. Alle anderen Namen sind doch nur Scheinheilige. Dein Reich komme, alle Mächtigen sind nur Schachfiguren auf dem großen Brett. Unser täglich Brot gib uns heute. Meine Lohntüte, mein Vesper ist dir ein Anliegen. Und dein Wille geschehe. Ich brauche meinen Dickschädel nicht mehr durchzusetzen. Und Herr, erlöse uns von dem Bösen. Du hast doch den Teufel endgültig zum Teufel gejagt, Herr, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.